Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Falco Herrmann, Partner bei Sauerbruch Hatten. Und Hilmar von Lojewski, Beigeordneter des Deutschen Städtetags und Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Willkommen zum Podcast Neues Bauen, die Macher. Ich freue mich sehr heute zum Thema Urban Vitality. Was können Städte und Kommunen tun, um schnell mehr nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Und dazu spreche ich heute mit Hilmar von Lojewski, Beigeordneter Deutscher Städtetag und Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr.
Hallo. Hallo, guten Tag.
Schön. Und Falco Herrmann, Partner bei Sauerbruch Hatten.
Genau.
Willkommen. Einleitung, vielleicht nicht überraschend, die Innenstädte sterben, man bekommt es mit. Man sagt, man bekommt das eigentlich schon in den letzten Jahren immer mit, die Innenstädte sterben, bluten ein bisschen aus. Herr von Lojewski, was müssen Ihrer Meinung nach die Städte tatsächlich tun, um eben genau dieses Ausbluten kreativ, ökonomisch, ökologisch für sich nutzen zu können?
Also wenn wir über die Innenstädte reden, dann geht es darum, nicht nur, was die Städte tun müssen, öffentliche Räume gestalten, Verkehr beruhigen, Möglichkeiten für Autofahrerinnen und Autofahrer finden, jenseits der Innenstadt auch zu parken, um mit Fahrrad, zu Fuß, mit Shuttle-Service in die Innenstädte zu kommen, sondern wozu sie auch in die Lage versetzt werden müssen. Und das ist der springende Punkt. Die Städte müssen in die Lage versetzt werden, einen Finger auf die Grundstücke zu kriegen, die leer fallen. Sonst erleben wir eine Spirale des Downtrading, die keiner haben will. Eine Spirale der schwarzen Schaufensterscheiben. Eine Spirale der weiteren Filialisierung womöglich. Die Städte stehen für Nutzungsvielfalt und wir sehen in dem allgemein wahrgenommenen Ausbluten der Innenstadt eher eine Chance, sie wieder zu mehr Vielfalt zu entwickeln, zu Wohnstandorten, zu Bildungsstandorten, zu Standorten der Vielfalt im öffentlichen Raum wie auch im privaten Raum. Dafür brauchen wir aber einen Zugriff auf die Grundstücke, sei es, dass die Städte auch selber anentwickeln, sei es, dass sie weitergeben oder gleich die Player vor Ort auch in der Lage sind, das Richtige zu tun. Wir müssen vielleicht noch mal einen Nachsatz zum Formalen. Wir müssen allerdings auch in die Lage versetzt werden, Bebauungspläne schnell aufzuheben oder zu ändern, weil fast alle Innenstädte sind Kerngebiet. Und die Architektinnen und Architekten, die Bauanträge stellen, sagen, wie kriege ich denn da meine 40% Wohnanteil unter und meine 20% Bildung und Sondereinrichtung und den Rest Handel? Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Wir wollen also schneller auch alte Bebauungspläne aufheben können oder ändern können in zum Beispiel urbanes Wohnen oder in das, was sich dann in den Bestand einfügt.
Und wie einfach gestaltet es sich für eine Stadt, da Zugriff drauf zu bekommen, wenn eine Immobilie frei ist?
Das gestaltet sich überhaupt nicht einfach, weil das Vorkaufsrecht im Baugesetzbuch in Deutschland ist an Bedingungen geknüpft. Und wir fordern gerade auch mit Blick auf die Novellierung des Baugesetzbuchs, dass es im Grunde nach ein Vorkaufsrecht für die Städte überall gibt. Wenn wir über Wohnen reden, wäre das auch durchaus im Sinne der Entwickler, wir sind ja hier auf der Entwicklermesse, wenn die Städte die Grundstücke weiterreichen, weil dann werden sie immer auch bedingt weitergereicht und dann werden auch wieder reelle Grundstückspreise berechnet, sogenannte Residualwerte. Also was bleibt übrig vom Grundstückswert, nachdem man alle Lasten abzieht, die auf das Grundstück kommen? Soziales Wohnen, Grünfläche, Kindergarten, Schulanteil etc. Dann gäbe es wieder realistische Werte. Aber so weit sind wir leider im deutschen Bodenrecht auch nach 100 Jahren noch nicht. Da haben wir noch eine Strecke Weg zu gehen, auch wenn viele schon gemahnt haben, dass wir diese Strecke unbedingt gehen sollten.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also die Grundstückspreise, die sind unverhältnismäßig gestiegen, wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Immobilienpreisen oder auch zu den Baupreisen. Da gibt es Studien, ich kenne jetzt eine aus Österreich zum Beispiel, da ist in 4 Jahren sind die Grundstückspreise in Wien um 77% gestiegen, während die Baukosten um 8% gestiegen sind. Und natürlich pendelt sich dann der Immobilienpreis in der Mitte ein, der ist um 22% gestiegen. Aber das zeigt halt, dass der Bodenwert eigentlich eine immer größere Rolle spielt bei der Entwicklung von Immobilien und dass es immer mehr auf das Grundstück eigentlich ankommt, was man da machen kann. Wenn man irgendwie von Wohnungsbau spricht, dann ist das in innerstädtischen Lagen zu den Konditionen eigentlich nicht mehr machbar, weil man nicht die Mieten erzielen kann. Gerade wenn man dann auch irgendwie von sozialverträglichem Wohnen spricht oder Sozialwohnungen vielleicht sogar, ist das tatsächlich ein Thema.
Aber die Immobilienwirtschaft ist da auch aufgewacht. Ich erinnere an eine Anhörung im Deutschen Bundestag ein Jahr nach Beginn Corona. Da hat die Immobilienwirtschaft sehr deutlich gesagt, in Person ihres damaligen Präsidenten, Herrn Ibel aus Hamburg, ja, es wird Korrekturen geben müssen, sowohl bei den Mieten wie auch bei den Preisen. Also den Immobilienpreisen bzw. den Grundstückswerten. Das brauchen wir auch, wenn wir Vielfalt in der Innenstadt wollen. Dann können wir das nicht auf dem Einzelhandelsniveau hinkriegen. Also es wird Korrekturen geben müssen und es ist auch klar für die Immobilienwirtschaft, so unsere Wahrnehmung in den Städten, das ist kein Automatismus mehr, 10-Jahres-Vertrag und ich ziehe mich zurück nach Mallorca, so funktioniert das nicht mehr in den deutschen Innenstädten.
Und wir bleiben nochmal beim Thema kostspielig. Auf der Seite von Sauerbruch-Hatten steht Fokus: Unsere Arbeiten verbinden wir mit dem technisch-kulturellen Auftrag, die Lebensqualität zukünftiger Nutzer und folgende Generation zu erhöhen und zum Gelingen der Stadt und des öffentlichen Lebens beizutragen. Sie sind ja präsent auch vertreten in Lehrter Straße in Berlin. Gibt es auch Projekte, Wohnprojekte, wo Sie auch beteiligt sind, die kostengünstiger sind?
Wir haben jetzt gerade in Mannheim in einem Konversionsgebiet nördlich von Mannheim, Benjamin Franklin heißt das. Das ist eine alte, von den US-amerikanischen Streitkräften, ein altes Kasernengebiet. Da haben wir einen Block umgebaut zu kostengünstigen Wohnen. Und da sind Sozialwohnungen drin, auch normal vermietete Wohnungen. Es gibt kleine Gewerbeflächen da drin. Und was uns aber bei dem Satz, den Sie gerade zitiert haben, vielleicht fast noch wichtiger ist, ist, dass es tatsächlich der Stadt was gibt, also dass die Projekte, die wir machen, am Ende auch die Bewohner ansprechen, dass die Bewohner gerne dort wohnen und dass das halt eben ein lebhaftes Quartier ist, was dann entsteht und dass das nicht so gleichförmige Wärmedämmverbundmonster sind, wo eigentlich keiner wohnen möchte.
Was quasi wieder auf die aktuellen, teilweise Innenstädte anspricht, wenn es nur Retail ist und dort keiner wohnt, sind die in der Regel ab 20 Uhr ausgestorben.
Also wenn wir es jetzt auf den engeren Innenstadtbereich oder die Stadtteilzentren beziehen, so ist das. Deshalb sind wir ja gar nicht unfroh, dass Bewegung im Immobilienmarkt ist, dass der Immobilienmarkt kreativ sein muss, dass er sich neue Konzepte ausdenken muss. Und da, wo das nicht geschieht, versuchen wir das in den Städten auch gerade mit den Wirtschaftsfördergesellschaften auch voranzutreiben. Der Satz auf der Website von Sauerbruch-Hatten, den könnte sich jede Stadt auch auf die Website schreiben. Natürlich arbeiten wir alle daran, gutes Bauen zu ermöglichen und nicht jedes Bauen zu ermöglichen. Das ist natürlich in Zeiten, wo wir froh um jedes Bauen sind, nicht so ganz einfach. Wir haben über Kosten gesprochen. Wir winden ja im Moment jedem einen Kranz, der unter 3.000 Euro pro Quadratmeter Kostengruppe 300, 400, 500 Wohnungsbau macht, ohne die Grundstückskosten und ohne Freianlagen etc. Und vor 10 Jahren waren wir bei 1800, 1900 Euro. Da kriegten die Klassenkeile in der Wohnungswirtschaft, die so günstig gebaut haben, weil die anderen müssen dann nachziehen. Wohin führt das? Das führt dahin, dass wir unsere Standards überprüfen müssen. Und der Prototyp dafür von anderen Architektinnen und Kollegen gibt es 3, 4 Musterhäuser inzwischen in Bad Aibling. Sozusagen das Zurückführen auf Keep it simple, was unsere Bauschaffenden in den Städten auch für öffentliche Gebäude sagen, wir wollen wieder einfach bauen, wir wollen weniger Technik im Gebäude, wir wollen, dass ein Hausmeister ein Gebäude bedienen kann, ein öffentliches Gebäude und dann nicht ein diplomierter oder ein Masteringenieur oder Ingenieurin ein Gebäude bedienen muss. Wir wollen den Haustechnikanteil zurückfahren. Sie sehen das an den Baukosten auch daran, dass das Gebäude inzwischen weniger kostet als das, was alles drin ist. Also eine Umkehrung der Verhältnisse zwischen Haustechnik und Rohbau bzw. qualifiziertem Rohbau, Dach drauf etc. Und das beschäftigt uns sehr. Daraus folgt ja auch die Bewegung des E-Bauens, Einfachbauens. Das können wir nicht vorschreiben, öffentlich-rechtlich. Das ist eine Sache zwischen den privaten Marktteilnehmern. Aber wir Öffentlichen wollen versuchen, die Technik rauszuhalten. Und dafür müssen wir die Normen angehen.
Sie müssen die Tür öffnen, damit das passieren kann. Ich war eben bei Clara Geiwitz bei dem Talk. Und die engagiert sich ja sehr dafür. Wir haben eine Veranstaltung mit ihr gehabt. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, dass man halt wieder dahin kommen muss, dass die Gebäude nicht so hochtechnisiert sind. Gerade im Wohnungsbau ist es völlig überzogen, aber auch in Bürogebäuden, dass man wieder mit angemessenen Mitteln die Gebäude betreiben kann.
Und was ist Ihre Erwartung? Wie einfach ist das, den verwirrten Konsumenten klarzumachen, dass er eigentlich mit vielleicht weniger Komfortstandards auskommt, weil sie eigentlich...
Das ist so einfach, dass ich dem Grunde nach keine unnötigen Elektromotoren, keine unnötigen Rohre verlegen muss, die ich nach 20, 25 Jahren wieder rausrupfen muss aus einem relativ massiv gebauten Haus. Das ist so einfach, dass jeder es bedienen kann und versteht, wann man mehr und wann man weniger Energie benutzt. Das ist so einfach, dass man auch versteht, dass es vielleicht über 21 Grad nicht nötig ist zu heizen. Das ist so einfach, dass auf einem Blatt Papier klar ist, was gebe ich dafür aus und was habe ich davon an Einsparungen. Also wie viel graue Energie absorbiert die ganze Technik in ihrer Produktion und schließlich auch im Betrieb und in ihrem Austausch, im Lebenszyklus im Vergleich zu dem, was ich damit an Energie einspare. Das wäre, na gut, sagen wir mal ein A3-Blatt, auf das das alles passen müsste, um es verständlich zu machen.
Das heißt also, ich folge Ihnen gerade und entschuldigen Sie, dass ich so unterbreche. Klingt für mich natürlich alles logisch, weil ich gerade Ihnen gegenüber sitze. Wie bekommen wir aber genau dieses DIN A3-Blatt an den Bürger und an die Bürgerin oder an den Konsumenten, an den Nachfrager?
Über die Kauf- und Mietpreise. Ganz, ganz einfach. Je einfacher wir bauen, desto günstiger kann verkauft oder vermietet werden. Das macht sich schlichtweg an den Baukosten fest. Sie kennen ja alle miteinander diesen schönen Satz. Bauten wir heute nach den üblichen Standards, geht keine Wohnung mehr unter 18 Euro Kostenmiete. Das können wir eigentlich auf dem Weg nicht machen, weil wir können sie nicht auf 7,50 Euro runtersubventionieren mit öffentlichen Geldern, ob jetzt Bundes-, Landes- oder kommunale Mittel. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten, da subventionieren wir uns tot. Und deshalb muss wieder günstiger gebaut werden. Und flächensparsamer, multifunktionaler oder die Architektinnen und Architekten sagen multikodierter. Sprich ein Raum für viele Nutzungen, die verschiebbare Wand, das Smart Apartment nicht unbedingt an der Elektronik festgemacht, sondern daran, dass es für vielfältige Nutzungen, Familie mit zwei Kindern, Familie mit einem Kind, zwei Alte, alte Wohngemeinschaft mit zwei Alten, nicht verwandt und verschwägert, auch nutzbar ist. Diese Flexibilität, diese Multikodierung, ob jetzt Wohnungen oder sonstige Immobilien, die ist dem Grunde nach, gerade mit Blick auf die Lebenszykluskostenbetrachtung, immer eine Herausforderung. Wir werden womöglich das, was wir einsparen, in Teilen auch wieder reinvestieren müssen in intelligente Ausstattung von Wohnungen. Wir brauchen vielleicht nicht mehr den Raum vorzuhalten, um Omas alte Schrankwand da unterzubringen, sondern haben dann doch mal wieder mehr Einbaumöbel, die flexibel umbaubar sind.
Ich glaube, da sind wir, also da haben wir ja alle unsere eigenen Erfahrungen. Ich habe mir gerade noch mal irgendwie die Wohnungsstatistiken angeguckt vom Statistischen Bundesamt und nach wie vor ist es so, auch wenn alle nach neuen Wohnungen schreien, die Fläche pro Einwohner steigt. Nach wie vor, es ist nach wie vor deutlich, nach wie vor. Die Anzahl der Wohnungen steigt nach wie vor. Und ich glaube, das ist ein total guter Ansatz. Und ich teile den eigentlich im Prinzip auch sehr, dass man halt Wohnungen nach dem Bedarf nutzt und so baut, dass man sie umnutzen kann, dass man vielleicht mal ein Zimmer abtrennen kann und den Nachbarwohnung zuschlagen kann. Oder dass man in größeren Kontexten irgendwie umzieht. Das macht aber leider keiner.
Also die Zahl der Singles in den Städten nimmt auch zu, genau. Ja, die alle 50, 60, 70 Quadratmeter für sich beanspruchen.
Also wir haben ein einerseits das statistische Phänomen, dass die Wohnfläche graduell immer noch zunimmt. Wir sind jetzt von 15 Quadratmetern in 1948 auf knapp 50 Quadratmeter. Wir haben aber das andere statistische Phänomen, dass in den Big Seven die durchschnittliche Wohnfläche abnimmt. Und das ist eine Marktfunktion, weil es so teuer ist.
Ja, natürlich.
Zum flexiblen Bauen, vielleicht hilft uns ja weiter, wenn wir das diskutieren, sowas wie ein übertragenes Nachhaltigkeitsdreieck. Ich nenne das Suffizienzdreieck. Wir müssen uns mit der Konsistenz beschäftigen, also anders bauen. Wir müssen uns mit der Effizienz beschäftigen, also Ressourcen besser nutzen. Und wir müssen uns mit der Angemessenheit beschäftigen. Ich nenne das Adäquanz, das Wort gibt es aber gar nicht im Deutschen. Das geht auf Englisch besser, Adequacy. Nämlich, wie viel ist angemessen? Und danach können wir natürlich vor allem die Wohnungen bemessen, die wir fördern. Also ob eine 55 Quadratmeter Wohnung wirklich angemessen ist für einen Ein-Personen-Haushalt, Sozialwohnungshaushalt, können wir uns mal fragen. Vielleicht klappt das auch mit guten Entwürfen auf 35 Quadratmeter. Dann hätten wir eine Menge gespart an umbauten Raum, an Fläche, den wir für weitere Wohnungen oder für bessere Ausstattung, langlebigere oder flexiblere Grundrisse einsetzen können. Dieses Dreieck hilft uns vielleicht auch bei der Architektur ein bisschen weiter.
Ich glaube, dass bei solchen kleinen Wohnungen die Durchgängigkeit auch relativ groß ist. Die Verweildauer der Einzelnen ist nicht so riesig. Aber wenn man halt irgendwie in die große Masse guckt und irgendwie guckt, was passiert eigentlich mit den Familienwohnungen, die mal irgendwie für 5 Leute ausgelegt waren, die allerwenigsten sagen dann, okay, ich bin jetzt irgendwie, die Kinder sind aus dem Haus und ich kann jetzt meine 120 Quadratmeter vielleicht auch reduzieren auf 60 Quadratmeter. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem.
Weil auch gerade das Umziehen auch zu teuer ist teilweise, ne? Weil
vielleicht das auch, ja. Aber ich glaube auch, weil es eine gewisse Bequemlichkeit ist, vielleicht auch ein gewisses Statusdenken. Oder da gibt es, glaube ich, viele Argumente, die dazu führen, dass man das dass viele das umgehen machen.
Wir bemühen uns um 2 Themen. Zum einen natürlich um das Bauen, zum anderen ums Verteilen. Weil wir haben ja gerade gesagt, Wohnraum, Wohnfläche ist ja eigentlich genug da. Nur es ist extrem ungleich verteilt. Der eine Hebel ist aus unserer Sicht das, was früher mal Fehlbelegungsabgabe hieß, nämlich mehr Miete zahlen, wenn man aus dem Sozialstatus rausgewachsen ist, qua Einkommen, wieder einzuführen. Wirklich fair einzuführen. Wir wollen die Mieterinnen und Mieter nicht rausdrängen, aber sie sollen fairen Mietzins für das zahlen. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, Menschen in geförderten Wohnungen wohnen zu lassen, die nicht mehr zu den Bezugsgrößen für diese Sozialwohnungen passen. Und das Zweite ist natürlich, diese Umzugskaskade wieder in Gang zu bringen. Was wir früher gerne in Berlin ja vorgetragen haben, ist, dass die Bevölkerung sich da in 15 Jahren einmal austauscht. Das ist ja komplett zum Stillstand gekommen. Keiner geht mehr aus seiner Wohnung raus, weil die nächst oder übernächst kleinere Wohnung mindestens so teuer oder deutlich teurer ist.
20% kleiner sind teurer, ist richtig.
Das zu befördern über eine reine Tauschbörse hinaus, auch über Förderung, ist natürlich ein Weg, um wieder Dynamik in den Markt zu bringen und zu sagen, ja, zieh in die kleinere Wohnung. Nein, du wirst keine Mehrkosten haben. Nein, du wirst äquivalent zu deiner Wohnungsgröße Miete zahlen müssen. Den Rest übernehmen wir, damit wir die Bewegung da reinbringen. Wir ist dann tatsächlich Gesellschaft. Und das lohnt sich mehr, als Mieterhaushalte zu subventionieren an ihrem Standort. Wir haben jede Menge Fehlbelegungen mit Menschen in zu großen Wohnungen, die gefördert wurden, oder Menschen mit zu hohen Einkommen in ehemals geförderten Wohnungen. Also auch bei der Verteilung müssen wir ein bisschen die Schraube anziehen und ein bisschen Fantasie entwickeln, wie wir die Menschen wieder mobiler machen.
Was in Ihrem Dreieck wieder bei der Adäquanz quasi
für. Da sind wir bei, wenn, danke für die Übernahme des Begriffs, vielleicht setzt er sich ja jetzt durch.
Mir fiel auch kein besser rein, insofern.
Ich fand den ganz schön. Da geht es wieder um die Angemessenheit, genau.
In die Angemessenheit, so ist es, genau. Haben Sie beide noch eine weitere Statistik heute entdeckt, gesehen?
Ja, also wir bemühen uns auf einer solchen Immobilienmesse ja auch ein bisschen um Optimismus. Wir haben mitgenommen und Bulwin Geser sind tolle Analysten, die das für die Immobilienwirtschaft machen und wir dürfen mithören als Deutscher Städtetag. Dieser Optimismus wird getragen dadurch, dass offenbar die Talsohle erreicht ist. Aber wir haben minus 75% des Bauvolumens von vor 5 Jahren. Und das ist natürlich für uns alle extrem alarmierend. Da werden wir nicht so schnell wieder auf plus minus null kommen. Und in der Bauwirtschaft sind es ja nicht nur die, die entwickeln und vermarkten und vermieten und verkaufen, sondern die, die es bauen. Und das beschäftigt uns in den Städten massiv, weil die Architekten werden keine Angebote mehr kriegen, wenn es wieder aufwärts geht, weil die Baubranche über den Jordan gegangen ist. Die gehen in andere Berufe, das erleben wir in Pflegeberufen. Das erleben wir in Krankenhäusern, das erleben wir in der Gastronomie und das werden wir in der Bauwirtschaft auch erleben. Die Leute gehen einfach in andere Berufsbilder, wo es vielleicht auch weniger mühsam ist, sein Geld zu verdienen und wo man nicht um 5 Uhr an der Ecke stehen muss, um auf den Baubus zu warten, der einen auf die Baustelle bringt oder selber unterwegs sein zu müssen, weil man sich an den Standorten, wo man baut, sowieso keine Wohnung leisten kann. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Die bauen, können an den Standorten, die sie bauen, eigentlich gar nicht mehr leben. Wir werden da also ein massives Problem haben in der Bauwirtschaft selber. Und dem vorzubeugen, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie wir das machen können. Wir können nur dem Grunde nach konjunkturell antreiben. Das tun einige Länder, zum Beispiel durch den sozialen Wohnungsbau. Nordrhein-Westfalen hat für 2024 einen super Etat für den sozialen Wohnungsbau von 2,7 Milliarden Euro. Das ist ein Treiber, sodass die, die nie Sozialwohnungen gebaut haben, jetzt auf einmal Sozialwohnungen bauen.
Wo steht der aktuell, nur so als Vergleich?
Nordrhein-Westfalen würde gut arbeiten, wenn sie mit 1,5 Milliarden unterwegs wären. Jetzt haben sie 2,7.
Ich habe eben die Statistik bei Clara Geiwitz eben gehört, dass wir vor 15 Jahren noch 3 Millionen Sozialwohnungen haben, jetzt immer noch 1 Million.
Abschmelzen des Bestands, weil wir natürlich immer nur begrenzt fördern.
Genau.
Wir müssen die Träger fördern, die dauerhaft diese Wohnungen im Bestand haben. Und dann die richtige Mischung hinkriegen, denn wir haben noch eine andere Problematik, dass wir in den sozialen Wohnungen, die wir haben, natürlich zuweisen müssen. Und die Sozialwohnungen gebaut haben, dann diese Zuweisung auch in Teilen zulassen müssen. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht Brennpunkte sozialer Spannungen schaffen, dadurch, dass wir Bevölkerungsteile, die vom sozialen Wohnungen abhängig sind, an einzelnen Standorten konzentrieren. Wir müssen das verteilen. Wir müssen das orchestrieren oder kuratieren, diese Quartiere, und immer für eine gute Mischung sorgen und immer gefördert und nicht gefördert auch zusammenbauen.
Aber ich bin ganz froh, dass die Kommunen oder auch der Bund jetzt hier in diese Verantwortung einsteigen, wieder stärker in den Wohnungsbau einsteigen, stärker eigene Wohnungen für ihre eigenen Arbeiterwohnungen bauen, aber auch Sozialwohnungen bauen. Die haben einfach die Grundstücke, die sind ja irgendwie in Berlin zumindest jahrelang verkauft worden. Jetzt hat man erkannt, dass man irgendwie damit auch andere Sachen machen kann und da in die Verantwortung geht. Das finde ich wirklich gut, weil da natürlich alle Instrumente eigentlich liegen, um das dann auch angemessen umsetzen zu können. Man kann dann halt eben irgendwie Wohnquartiere bauen, die eine gesunde Durchmischung haben, weil man selber eben das auch steuern kann.
Und eine Gesellschaft natürlich auch ein Stück weit entwickeln kann, steuern kann, lenken kann durch eine intelligente Stadtentwicklung.
Genau. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob wir so tief einsteigen wollen, aber einen Punkt, glaube ich, müssen wir noch mal besprechen. Wir werden immer einen bivalenten Wohnungsmarkt haben in unserem Land. In einer sozialen Marktwirtschaft haben wir Marktwirtschaft und Soziales. Und diesen Widerspruch werden wir nicht auflösen können. Wir müssen, und Sie fragten nach Statistik, nur uns bewusst sein, wir brauchen in jeder Stadt mindestens 10%, die im sozialen Zugriff liegen. Wenn wir aber bei 20% sind wie in Berlin, ist das schon gar nicht schlecht. Wenn wir bei 25% sind, Anteil sozial gebundenen Wohnraums, ist das sehr gut. Sozial gebunden bedeutet Genossenschaften, Baugemeinschaften, die sich sozial verpflichtet haben, oder die öffentliche Wohnungswirtschaft hat diese Wohnungen im Eigentum. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass wir die private Wohnungswirtschaft nicht mögen. Das Gros wird durch die private Wirtschaft gebaut. Und das Gros wird ja auch in den Beständen vergleichsweise günstig vermietet. Das Hauptproblem liegt in der Neuvermietung und Nachvermietung. Da wird es dann richtig teuer und da spaltet sich der Wohnungsmarkt in einer Weise, die uns wirklich alarmieren muss, weil das kriegen wir mit Wohngeld, also der Förderung, wie es so schön heißt, der Subjekte, der Mieterinnen und Mieter, nicht mehr aufgefangen. Wir geben 20 Milliarden, wenn wir schon auf dem Statistiktrip sind, die Zahl auch noch, wir geben 20 Milliarden heute aus, konsumtiv, um Mieten zu stützen, über Wohngeld und Bürgergeld. Und wir geben ungefähr so 4 Milliarden aus, um Wohnungen zu bauen öffentlich.
Womit wir wieder bei der Angemessenheit werden.
Das sollten wir vielleicht umdrehen.
Absolut. Also da bin ich auch ganz stark dafür, dass da kommunale und staatliche Organisationen stärker in die Verantwortung
kommen. Aber die 20 Milliarden sind gesetzlich verpflichtend. Es wird nicht so einfach, da runterzukommen.
Also wir halten fest, Kapazität, Effektivität und Angemessenheit, korrekt. Es gibt viele Möglichkeiten neben dem Gebäudetyp E. Wir spüren keine Nostalgie, weil die Stadt muss nicht ausbluten, nur weil ein Retailladen wegzieht, sondern kann wunderbar ergänzt werden durch ein Mixquartier.
Absolut.
Abschließend vielleicht noch, was nehmen Sie beide, was wollen Sie beide in den nächsten Tagen mitnehmen hier von der Exporeal, neben den Statistiken, die Sie bereitwillig geteilt haben?
Also ich habe es eben schon gesagt, ich war bei der BIMA eben und habe da einen Talk gehört und nehme schon mit, dass ein gewisser Drive da ist, gerade dieses Thema Wohnen, kommunales Wohnen, auf die Spur zu bringen und dass die, die da Verantwortung tragen, sollten meiner Meinung nach auch in diese Verantwortung gehen. Das nehme ich schon mit.
Ich bin unbescheiden und will drei Sachen mitnehmen. Zum einen möchte ich mitnehmen, dass der Bundesgesetzgeber angesichts dieser Baukrise sich dazu durchringt, den Städten mehr Handlungsmöglichkeiten gerade in der Bodenpolitik zu geben. Zum Zweiten, glaube ich, werden wir nicht mehr über den Bundeshaushalt Wohnen langfristig fördern können. Wir müssen uns andere Förderinstrumente und Umverteilungsinstrumente auch überlegen. Und zum Dritten möchte ich mal ehrliche Nachhaltigkeit im Sinne der Suffizienz, wie wir sie hier beschrieben haben, also anders bauen, effizienter nutzen und angemessener bereitstellen, möchte ich mal sehen, sowohl im Bürobereich wie auch im Wohnungsbereich.
Herr von Lojewski, Herr Herrmann, herzlichen Dank. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Und ich bin gespannt, was Sie mir erzählen, wenn ich Sie das nächste Mal sehe. Wahrscheinlich auf dem Summit, hoffe ich zumindest, okay. Neues Bauen. Sie sind beide in Berlin, nehme ich an.
Ja. Nee.
Sie sind, Lübeck, haben Sie gesagt, ist Ihre
Herkunftsstadt.
Herkunftsstadt. Und Sie sind mittlerweile, wo findet man Sie?
Berlin und Köln.
Berlin habe ich mir gedacht. Okay.
Wir sind in Berlin.
Super. Köln auch? Gut, wunderbar. Freue mich drauf. Vielen Dank Ihnen beiden.
Danke, sehr gerne.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.